Zwischen Globetrotter und Global Player ist heute alles dabei und alles drin. In der Post-Marathon-Zeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz im Podcast Bestzeit. Stammel schon wieder. Aber ich schwöre, ich habe heute im Gegensatz zu den letzten Tagen noch keinen Meter gelaufen und noch keinen Sport getrieben, aber auch noch keinen Alkohol getrunken.
Es ist noch helllichter Tag.
Es ist noch helllichter Tag, ja. Wie sind so deine Entgleisungen in der, sagen wir mal, Ruhephase nach einem Rennen? Bist du ja immer noch in der Ruhephase nach dem Berlin-Marathon?
Ja, also, sagen wir mal, der Konsum von Wein ist sicherlich aktuell etwas höher als sonst, sage ich jetzt mal. Aber dafür ist ja eine Off-Season auch wichtig, zumindest, dass man sich vielleicht den Dingen, die man ja sonst gerne vielleicht auch mit gutem Essen verbindet, ein bisschen mehr Raum gibt. Und ich sag jetzt, das wissen die Leute, die hier schon länger zuhören, ja auch nie, dass ich sonst jetzt mir alles verkneife oder so. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den man unbedingt gehen sollte, wenn man dann schon irgendwie den Körper so geißelt mit hartem Training. Aber klar, logischerweise trinke ich, wenn ich in einer Marathonvorbereitung bin, so gut wie kein Alkohol, weil es sicherlich jetzt für die Regeneration nicht gerade so zuträglich ist. Und jetzt ist es schon sicherlich ab und an mal ein Gläschen mehr oder wenn man auch mal vielleicht mal wieder essen ist, wie letzte Woche zum Beispiel, dann vielleicht auch mal ein Longdrink-artiges Getränk, wie auch immer, Gin Tonic oder sowas, bin ich auch immer für zu haben. Insofern muss man auch die Offseason genießen. Und Ralf, ich bin immer noch nicht viel gelaufen, das kann ich dir schon mal sagen, weil es fühlt sich noch nicht so an. Und da muss man jetzt auch vielleicht ausholen, weil ich hatte heute erst beim Physio das Gespräch, wo Jan auch meinte, ja, bist du schon wieder voll im Training oder wie schaut's aus? Und dann habe ich gesagt, nee, du, ich fühl's noch nicht und habe dazu heute auch einen interessanten Post gelesen. Ich überlege gerade, wer das geschrieben hatte. Da ging es darum, dass man auch den Mumm haben muss, eine Offseason als Offseason zu gestalten und nicht aus irgendwie schlechtem Gewissen oder aus irgendeiner Art von unterbewusstem Druck, den man empfindet, sofort wieder zur Tagesordnung, sprich zu hartem Training übergeht, weil ich glaube, einer der Geheimnisse würde ich es nicht nennen, aber einer der Gründe, warum eine langlebige Karriere bei mir, ich bin jetzt ja nicht mehr der Jüngste im Sinne von vielen Kollegen, sage ich jetzt mal, mit denen ich sonst mich vergleiche, liegt, glaube ich, schon auch so ein bisschen der Schlüssel darin, dass man nicht nur dem Körper Zeit gibt, sich zu erholen, sondern man braucht auch wieder dieses Feuer, diesen Bock, sich neuen Herausforderungen zu widmen und das muss erstmal da sein, bevor man sich so richtig wieder reinstürzt. Ansonsten ist es ja oft so, dass sonst eine Vorbereitung sehr lang werden kann, auch für den Kopf und der nächste Marathon, bei mir zumindest, ist jetzt nicht direkt um die Ecke, insofern muss man da auch sich mal fallen lassen können.
Ja, aber man kann ja mit den Grundlagen Radfahren und Schwimmen schon wieder anfangen.
Ja, das mache ich natürlich schon. Also heute Morgen 3 Kilometer um 6 Uhr im Westbad natürlich schon runtergerissen und Rad natürlich ist, Wetter ist nicht so gut auf der Rolle natürlich.
Wo es bei euch fließendes Wasser gibt, wo du reinspringen könntest. Das ist ja schon mal erstaunlich genug, ja, dass du das schon mal das auf dem stimmt. Schirm hast. Ja. Aber wir haben da ja in der vorletzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, so dieses Post-Race-Blues-Feeling, das ja ganz viele haben. Ja, wie gesagt, ich habe das als Reporter auch, vor allem nach so längeren Geschichten wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wenn man so tagelang unter Dauerfeuer war. Und viele gehen ja dann doch noch direkt laufen, ne? Also so unmittelbar nach dem Rennen, weil das eben noch so diese Routine drin ist. Und dann fällt das ja eher ab und man fragt sich, was ist jetzt eigentlich nochmal genau der Grund, warum ich jetzt laufen gehen soll? Ja,
absolut.
Weil, wie du sagst, dieses Gefühl, ich brauche das jetzt, um irgendwie meinen Körper in Einklang zu bringen und Yin und Yang zusammenzufügen, noch nicht da ist. Weil du verstehst ja auch was anderes unter ich gehe mal laufen als so ein Alltagsjogger wie ich jetzt eher. Übrigens ja auch ohne Ziel im Moment. Mir geht es da nicht anders. Ja, ich mache zwar Sport, aber ich habe jetzt kein mittelfristiges Ziel, ja, und da machst du natürlich ganz anders Sport. Ja, das ist überhaupt nicht zielgerichtet, sondern du gehst halt mal eine halbe Stunde joggen oder springst halt mal irgendwie ins Wasser oder gehst halt mal Radfahren. Das ist aktiv sein, aber ja noch kein Training oder weit entfernt vom Training. Ja.
Genau, also ich weiß nicht, also ich es kann jeder auch anders handhaben, aber man muss, glaube ich, vielleicht auf einen Punkt hinweisen. Der eine Punkt, der jetzt hier schon mal entscheidend ist, ist, dass viele Leute Sport für sich als Ausgleich machen zu ihrem Berufsalltag oder wie auch immer. Und bei mir ist es ja mein Job. Und wenn man halt über einen langen Zeitraum zweimal am Tag hart trainiert und sich da natürlich auch irgendwo in Grenzbereichen bewegt, dann ist es schon wichtig, dass irgendwie so diese Zeit danach, also ich weiß nicht, es muss der Tag da sein, wo du das Gefühl hast, okay, das nächste Ziel ist im Blick und jetzt geht die Arbeit wieder los. Natürlich nicht sofort jetzt wieder von 0 auf 100, aber dass man da irgendwo auch so einen vernünftigen Trainingsaufbau macht. Für mich ist Laufen, zumindest in meiner jetzigen Lebens- und Berufsphase, wenn man so will, ist das ja nicht eine Beschäftigungstherapie, sondern wenn, dann möchte ich ja damit auch irgendwas verbinden. Das wird vielleicht später mal anders sein. Ich hoffe, dass es später mal anders ist, dass man dann sagt, ja, ich habe jetzt wie auch immer andere berufliche Tätigkeiten und für mich ist es jetzt so ein schöner Ausgleich. Ich gehe jetzt 10 Kilometer laufen und schalte einfach ab. Aber bei mir bislang ist es selten so. Mir macht der Sport Spaß, mir macht es auch Spaß, da seine Grenzen auszutesten oder zu versuchen auszureizen, aber es ist immer mit einem ganz klaren und meistens ja auch dann schon selbst hochgesteckten Zielen ja irgendwie verbunden, nämlich seine eigenen Bestzeiten irgendwie zu verbessern. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, das war allerdings schon vor einigen Jahren, aus Euphorie zu früh anzufangen. Da lief damals bei Berlin-Marathon 2015 ja vieles für mich sehr gut. Und ich hatte das Gefühl, schon nach einer Woche, weil du so auf Wolke 7 geschwebt bist und ja, irgendwie standst du ja im Raum, ob das vielleicht doch noch mit Olympischen Spielen klappt, dass man direkt gesagt hat, ich bin so heiß, ich muss wieder trainieren, ich will direkt im Februar schon wieder einen Marathon laufen und gucken, ob ich noch schneller rennen kann. Und das Ende vom Lied war, wir haben es gemacht. Und 6 Wochen, nachdem ich wieder angefangen habe zu trainieren, also ungefähr so 7, 8 Wochen nach dem Marathon, konnte ich nicht mehr laufen, weil ich so Probleme mit meinem Sprunggelenk hatte, dass wir dann in einen Kernspin gegangen sind, oder einen Kernspin haben machen lassen, also MRT. Und da kam halt raus, dass ich ein Ödem im Sprunggelenk hatte. Und da hat der Arzt auch gesagt, also von dem, was Sie mir jetzt gerade sagen, was Sie trainiert haben, seit Sie wieder angefangen haben, kann ich mir ganz schwer nur vorstellen, dass das eine direkte Stressreaktion aufgrund dieses Trainings ist. Ich glaube eher, dass das ein Preis ist, den Sie jetzt dafür bezahlt haben, dass Sie so schnell Marathon gelaufen sind, weil man ja immer gerne vergisst, dass in die Vorbereitung eines solchen Marathons 3, 4 Monate sehr, sehr hartes Training mit sehr, sehr vielen Kilometern einfließen. Plus, du hast noch diesen Tag X, wo du ja sowieso nochmal über jegliche Grenzen, auch Schmerzgrenzen oftmals hinausgehst. Und das wird gerne unterschätzt aus einer körperlichen Konstante. Also ich habe schon gehört, das hat auch mal ein Wissenschaftler gesagt, wenn man zumindest jetzt im Profibereich, da haben sie so ein paar Stichprobentests gemacht, mal Leute nehmen würde, die gerade über die Ziellinie gelaufen sind und die direkt in den MRT schieben würde, auch wenn die denken, sie haben nichts, dann würde man an verschiedenen Knochenstrukturen des Bewegungsapparates höchstwahrscheinlich irgendwelche Aufhellungen oder Flüssigkeitsansammlungen finden, was bedeutet, dass die Knochen da ziemlich viel Stress abbekommen haben. Und deswegen ist meine Schlussfolgerung daraus gewesen, das war jetzt ja schon einige Jahre her, also für den Körper, also für den Bewegungsapparat ist es, glaube ich, wichtig. Aber das andere ist halt auch, um sich 3, 4 Monate richtig, auf gut Deutsch gesagt, in die Fresse zu hauen im Training, das musst du auch wollen. Also das musst du halt auch richtig wollen. Und dafür muss die Birne auch so weit sein, dass du sagst, okay, jetzt ist es wieder so weit, dass ich irgendwo wieder diesen Drive habe, wo du morgens aufstehst und sagst, okay, alles klar, Schuhe an und raus. Und ich bin davon abgekommen, sowas zu erzwingen oder aus irgendeiner Art von falsch verstandenem Pflichtbewusstsein zu denken, das muss jetzt passieren, weil jetzt ist es 3 Tage länger, als ich eigentlich dachte, dass ich das mache. Und das ist vielleicht eine Art von Lockerheit, die ich mit Sicherheit früher nicht gehabt hätte, die halt irgendwie über Jahre irgendwann kommt.
Ja, wobei den Unterschied hast du ja schon gesagt, ne, zwischen Profiläufern und Freizeitathleten und Athletinnen, denn da sind ja andere Beweggründe, auch andere Belastungen, wobei wir über die zeitliche Komponente ja schon gesprochen hatten, ja, weil die ja oft bei den Leuten, die hinter dir ins Ziel kommen, deutlich höher ist, weil die einfach ja sehr, sehr viel länger unterwegs sind, auch in Relation zu dem, was sie an Stunden pro Woche trainieren normalerweise. Ja, also das ist ja auch absolut eine Relation, die irgendwie zueinander passen muss und zueinander gehören muss. Aber es soll ja auch nicht unwesentlich Leute geben, die nach Berlin, wo es ja einfach zu warm war, auch für sehr viele Menschen im hinteren Teil des Feldes zu warm war, die dann gesagt haben, okay, dann laufe ich halt schnell nochmal in München.
Ja, oder habe ich auch ein paar gesehen, ja.
Also da habe ich ein paar gesehen und ich glaube auch, dass welche noch ihre alten Startplätze in London nochmal aktiviert hatten. Also auch da habe ich welche gesehen, die dann gesagt haben, okay, Ja, gucke ich noch mal. Ja, was da noch geht, das ist dann halt schon sehr nah beieinander. Wir kommen ja gleich noch zu einer Frau, die noch was ganz anderes macht. Ja,
Wahnsinn.
also auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und
Absolut.
da das ziemlich intensiv begleitet wird, würde mich da zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Begleitung interessieren, weil ja, wir reden über Shalane Flanagan, die auch in Berlin gelaufen ist, aber da kommen wir gleich noch mal zu, weil das eine sehr spezielle Geschichte ist. Aber das andere ist ja, dann zu definieren, okay, Berlin lief nicht, weil zu warm. Was machst du jetzt? Ja, und gehst du dann halt das Risiko, 3 Wochen später bei deutlich besseren Bedingungen in München nochmal zu laufen? Plus deutsche Meisterschaften. Gut, das ist jetzt wieder nur für einen kleineren Kreis, auch wenn in allen Altersklassen ja deutsche Meisterschaften da stattgefunden haben. Aber da habe ich natürlich dann schon an vielerlei Stellen gedacht. Ach, es ist so unkoordiniert in Deutschland, ja, mit der Laufszene. Ja. Also jetzt gar nicht diese persönliche Entscheidung, dass der eine oder die andere sagt, okay, ich laufe jetzt da nochmal und versuch's nochmal, kann ich ja nachvollziehen. Ja, das kann ja auch gut gehen, das ist ja gar keine Frage. Wenn du vielleicht in Berlin einfach irgendwann relativ frühzeitig gesagt hast, okay, ich lasse jetzt hier austrudeln oder das vielleicht sogar abgebrochen haben, weiß ich gar nicht. Habe ich aber jetzt nicht so viele gesehen, die gesagt hätten, na, ich habe abgebrochen und dann nochmal probiert.
Philipp Bahr fällt mir gerade ein. Der hat das, glaube ich, gemacht in Berlin so. Also, ich glaube zumindest, dass er in Berlin nicht ins Ziel gekommen ist. Ich habe
Nee, aber ich
keine
glaube,
Zeit gefunden, die ich ihm zuordnen könnte. Aber der
bist du
ist ja
sicher,
dann in Berlin.
dass er laufen wollte? Ganz fertig laufen
Ja,
wollte?
weil. Ach so, nee, ja, doch. Es hieß, glaube ich, schon, dass das sein letztes Rennen wird.
Ja, aber vielleicht eher in Berlin. Ich bin nicht ganz sicher.
Ach so, weil er. Also. Ja, pass auf, ich habe ihn gesehen, als wir noch zum Technical Meeting sind. Wir hatten aber jetzt nur so ein bisschen gesprochen. Irgendjemand hat mir gesagt, dass eigentlich so sein Abschiedsrennen zumindest vom aktiven Leistungssport in Berlin hätte sein sollen. Er ist ja auch Berliner. Aber ich will mich nicht festnageln lassen. Vielleicht war das auch nicht so vorgesehen. Aber auf jeden Fall ist der in München Dritter jetzt geworden bei den deutschen Meisterschaften. Das ist ja auf jeden Fall mal was, wo man, glaube ich, vielleicht auch versöhnlich sagen kann, das ist ja dann vielleicht auch nochmal eine solide Abschlussvorstellung gewesen, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie viel Zeit er überhaupt noch für Training gehabt hat. Der ist ja jetzt auch schon mit seiner eigenen Firma ganz gut beschäftigt, glaube ich. Und ja, München ist sicherlich von den Rahmenbedingungen, also ich meine, die Zeiten vorne waren ja auf jeden Fall jetzt auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Also gerade der Alexander Hirschhäuser, der gewonnen hat, das ist, glaube ich, auf jeden Fall, darf ich mich hier jetzt auch nicht festnageln lassen, aber ich glaube, im Bereich seiner Bestzeit, vielleicht knapp drüber oder so. Ich glaube, er hat eine 2:18 schon als Bestzeit gehabt,
Ich
meine ich.
meine auch, ja. Ich meine, es wäre nicht ganz Bestzeit gewesen, aber ich wollte nämlich auch genau sagen, ja, also die Tatsache, dass der Alex das gewonnen hat, gegen einen der etablierten Läufer wie Philipp Bahr, ist ja eine Auszeichnung, ja, das muss man ganz klar
Absolut.
sehen. Und die andere ist ja Conny Harrer, ja, sehr, sehr lange ja auch bei Regensburg, nämlich bei dir im Verein gewesen.
Richtig.
Schon aufgehört und so weiter, ja, also leider ja eine etwas unglückliche Karriere über 1500 Meter, weil sie aufgrund der zahllosen Dopingkandidatinnen, die vor ihr waren bei diversen Veranstaltungen, Olympischen Spielen, EM und so weiter, nie die Anerkennung bekommen hat, die eigentlich ihre Leistungsfähigkeit verdient gehabt hätte. Und die ist jetzt heute
Das
schon Meisterin
stimmt.
geworden. Also ich hätte sie auch gerne in Berlin gesehen, so ist es nicht, ja.
Ja, das stimmt. Ich habe eine interessante Randnotiz gehört. Du bist ja jemand, der schon wahnsinnig lange diesen Sport entweder aktiv betrieben hat oder verfolgt. Deswegen vielleicht kannst du mir sagen, ob das so stimmt. Und zwar habe ich das so am Rande natürlich das Rennen auch in München so ein bisschen verfolgt auf den sozialen Medien. Aber ich war sonntags bei Barbaras Familie eingeladen. Deswegen tagsüber jetzt nicht so aktiv verfolgt. Wir haben aber auf der Rückfahrt am Abend hatten wir irgendein Radiosender, Bayerischer Rundfunk. Ich weiß nicht mehr welcher, aber
Da gibt
auf
es
jeden Fall lief
Zahllose.
da, ja, gibt es unendlich viele. Irgendeiner von den 1000 Sendern, die der Bayerische Rundfunk hat, da kam eben noch so ein Rückblick zum München-Marathon und eben auch so Interviewschnipsel. Und da war eben Corinna auch zu hören und dass das für sie natürlich, also wie du schon sagst, sicherlich ein Hammergefühl ist, vor allem wenn man so die ganz aktive Karriere ja schon einige Jahre zurück hat. Du hast schon gesagt, da gab es eine Menge sicherlich Frustration aus Dopingvergehen, die einem dann irgendwie ja nicht gerade zum Vorteil, also selber zum Vorteil gereicht haben, ganz im Gegenteil. Dann schwere Achillessehnenverletzungen und so weiter. Das hat ja dann irgendwo auch die aktive Karriere wahrscheinlich zu früh, kann man sagen, leider gestoppt. Aber natürlich immer noch auf sehr gutem Niveau weiter trainiert und so. Und da sieht man ja, dass sowas dann auch mit in Anführungszeichen Spaßtraining möglich ist, was jetzt, ich weiß ja, was sie früher trainiert hat, das war schon, muss man auch sagen, zu ihren besten Zeiten, Anfang, Mitte 20, schon richtig geisteskrank, was die Frau trainieren konnte. Deswegen freut es mich natürlich für Corinna zum einen, aber sie hat in dem Interview auch gesagt, sie glaubt, dass sie insofern was Historisches geleistet hat, denn das müsste jetzt bei ihr quasi die verschiedenen Disziplinen komplettiert haben, in denen sie überall deutsche Meisterin geworden ist, nämlich von 400 Meter bis Marathon.
Also bei
gab's das schon mal?
Also bei 400 bin ich jetzt ganz sicher, dass es das noch nicht gegeben hat.
Ich wüsste also aber, Jugend, da muss man natürlich Jugend mit reinnehmen, weil das Jugend war so, aber, ne? Wo sie 16 war, ja, so 16 bis halt jetzt mit ja. Ende 20.
Also die einzige, die mir da einfiele, jetzt muss ich mal, also es gibt natürlich im Prinzip zwei, die in Frage kommen. Das eine ist Irina Michitenko, die ja den deutschen Rekord noch hält.
Okay.
Die allerdings ja erst Spätaussiedlerin war. Das heißt, sie ist in den Jugendbereichen nicht für den DLV gestartet und ist dann eigentlich auf der Bahn nicht mehr die kürzeren Distanzen gelaufen. Also 1500 war dann das kürzeste, 1500, 5000. Ob sie jetzt zum Beispiel 1500 deutsche Meisterin war, müsste ich nachschauen, das weiß ich nicht auswendig. Aber die hat ja dann auf jeden Fall von 5000 bis hoch Marathon logischerweise da Dinge dominiert. Und das andere ist natürlich Mocky, also Sabrina Mockenhaupt. Ja, die aber sicher auch nicht über 400 Meter deutsche Meisterin war, das ganz sicher nicht. Aber alles dazwischen und dann natürlich endlos Meistertitel, Cross und Unzählige, Halle und so weiter und so weiter.
40 oder 50, ja. Glaube ich, ja.
Und da sind wir dann aber ja bei einem anderen Thema, das mich ja auch schon lange umtreibt. Noch nicht ganz im Pulsbereich, aber nah dran am Pulsbereich. Das ist, wo werden die deutschen Meisterschaften im Marathon ausgetragen? Das ist ja, so eine Frage, die leider lange vom Deutschen Leichtathletikverband sehr stiefmütterlich behandelt worden ist.
Absolut.
Weil die Laufszene irgendwie im Deutschen Leichtathletikverband keinen Stellenwert hatte und wirklich eine ganz eigene Dynamik auch über die privaten Veranstaltungen genommen hat. Und dann hat man immer geschaut, ja, wo machen wir jetzt die deutschen Meisterschaften? Ja, es war auch ganz oft bei den großen Veranstaltungen ungeliebtes Kind. Das muss ich auch sagen. Ja, also ich kann mich an viele Diskussionen mit den großen Veranstaltern erinnern, die dann gesagt haben, ja, das ist nur Stress und nur Arbeit und so weiter. Ich finde das falsch. Ich finde die Herangehensweise der großen Marathonveranstalter, was das angeht, echt falsch. Ja, weil es geht darum, dass der größte nationale Titel, der zu vergeben ist, nämlich deutscher Marathonmeister, das oder deutsche Marathonmeisterin, das ist immer noch auch für euch Profis als Visitenkarte eine coole Geschichte. Und die könnte man ja auch ganz anders aufladen. Ja? Also die könnte man zum Beispiel auch mit entsprechenden Honorierungen aufladen. Ja? Warum soll nicht zum Beispiel der deutsche Meister oder die deutsche Meisterin dann automatisch qualifiziert sein für die nächste Großveranstaltung?
Großereignis.
Ja, so,
fände ich mega.
So, und so aufgeladen würde man ganz schnell, wir haben da ja letzte Woche auch schon Dinge angerissen, ganz schnell zu Situationen kommen, dass halt Starterfelder entstehen.
Auf jeden Fall.
Weil wenn das ein Weg wäre, und warum soll man das nicht machen? Der Weg ist in allen oder fast allen anderen Disziplinen, ist der da. Ja, es ist auch bei Mehrkampfen so ein bisschen anders leider. Und bei 50 Kilometer gehen ist er, oder bei den langen Gehstrecken ist er auch anders. Klammer auf, 50 Kilometer gehen wird es bei den nächsten Olympischen Spielen nicht mehr geben, sondern 35 Kilometer, also für alle, die da Lust haben, 35 Kilometer gehen zu wollen. Ja, aber lad doch mal so ein Event auf. Jetzt erstmal für euch Profis.
Das würde dem Titel auf jeden Fall eine andere Strahlkraft ganz geben,
anders,
weil,
ganz anders.
Wie du sagst, aktuell ist der deutsche Marathon-Titel leider, das ist gar nicht irgendwie despektierlich gegenüber denen gemeint, die den in den vergangenen Jahren gewonnen haben, aber aufgrund der Besonderheit im Marathon mit den großen Marathons und natürlich auch der, sagen wir mal, der finanziellen Potenz großer Marathons, sich frühzeitig die Leute zu sichern in ihrem Starterfeld, die sie unbedingt haben wollen, gleichzeitig aber keinen Bock drauf haben, diese deutschen Meisterschaften bei sich auszuüben, dann fällt der deutsche Meistertitel oft an kleinere Veranstaltungen und dann ist da halt nicht diese Gesamtheit eines wie bei anderen deutschen Meisterschaften im Stadion einfach an Athleten oder Athletinnen vorhanden und dementsprechend wirkt das oft leider so ein bisschen wie so ein Titel zweiter Klasse, was, wie gesagt, gar nicht den Leuten irgendwie negativ ausgelegt werden kann, die da dann auch starten und die Titel gewinnen. Das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung, ist ja auch gut so. Aber das liegt auch ein bisschen am, wie du sagst, am Wollen oder am nicht vorhandenen Willen, so muss man sagen, der großen, der ganz großen Marathonveranstalter hierzulande, sich dem Thema anzunehmen. Und auch dem DLV, da gebe ich dir auch recht, da hatte man in der Vergangenheit auch oft nicht das Gefühl, dass Laufsport und die deutschen Meisterschaften im Laufsport, da kannst du aber auch bis zurück zum Crosslauf gehen, da kannst du aber auch die deutsche Halbmarathonmeisterschaften nehmen etc., der Wille, das irgendwie cool umzusetzen in Zusammenarbeit mit schon etablierten Veranstaltungen, das ist leider nicht wirklich in der Vergangenheit vorhanden gewesen, ich glaube auch immer noch nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass man da diese Chancen sieht, dass man das halt auch viel wertiger und zeitgemäßer inszenieren könnte. Und wenn du, die Idee von dir finde ich cool, wenn man dann sagt, hey, pass auf, der zum Beispiel die deutsche Marathonmeister, der deutsche Marathonmeister ist automatisch qualifiziert fürs internationale Großereignis im nächsten Jahr, dann würde das auf jeden Fall anders aussehen.
Da hast du einen völlig anderen Reiz, eine ganz andere Reizsetzung. Also vorausgesetzt natürlich, dass die Normen entsprechend dazukommen, die muss der sowieso haben, um internationale Geschichte zu haben. Das ist ja geschenkt. Das ist, aber das würde so leicht entstehen, das schwöre ich. Das würde so leicht entstehen, allein durch die Konkurrenzsituation, die dann entsteht. Ja, weil jeder ja denken würde, das ist der leichte Weg, der vermeintlich leichte Weg, da hinzukommen. Ja? Das heißt, ich muss nur in Anführungszeichen deutscher Meister oder deutsche Meisterin werden. Ja? Ja. Was anderes muss man halt auch noch sehen in dem Kontext. Es werden ja auch in allen Altersklassen deutsche Meisterinnen und Meister gekürt. Das heißt, ich weiß es zufällig, vor 2 Jahren war die Veranstaltung, was ist 19? 19 hat noch stattgefunden. Ne? Also mit Corona macht mich wahnsinnig.
Ja, man kommt total durcheinander. Ja, geht mir ähnlich, aber 19 hat noch stattgefunden.
Da waren die deutschen Meisterschaften jedenfalls im Rahmen des Frankfurt-Marathons. Und die hatten roundabout 1000 Starter, die sich im Rahmen der deutschen Meisterschaft bewegt haben. So, das ist die Größenordnung. Mhm. Das ist jetzt ja nicht Pillepalle. Ja,
auf keinen Fall.
Sie haben auch ein höheres organisatorischen Aufwand, weil das müssen halt ja entsprechende Kategorien angelegt sein, Kampfrichter und so weiter. Da gibt es ein paar Sachen, die da auch Arbeit machen. Das ist auch alles in Ordnung. Aber man verschenkt eine Chance. Ja. Und dann nochmal ein Kontext, der ja, glaube ich, gar nicht allen Läuferinnen und Läufern, die uns hier auch zuhören und die ja immer wieder an irgendwelchen Laufveranstaltungen so klar ist. Bei jeder genehmigten Veranstaltung im Laufbereich, die vom Deutschen Leichtathletikverband genehmigt ist, und das sind die allermeisten, gibt es eine sogenannte Verbandsabgabe. Das heißt, jeder einzelne Starter, jede einzelne Starterin von euch, ja, also nochmal, liebe Gemeinde, überprüft das mal kurz. Ich glaube, es ist irgendwas im Bereich von 50 Cent pro Starterin und Starter, muss ich aber nochmal nachgucken.
Ging es aber auch schon mal um 1 Euro. Der ist es dann nicht geworden. Genau, ich glaube, es sind die 50 Cent. Genau. Da gab es einen großen Aufschrei damals bei den Veranstaltern.
Weil das ist natürlich, müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, das ist natürlich ein Unterschied, ob die Veranstalter 50 Cent pro Starterin und Starter haben oder nicht haben. Das ist ja auch klar. Auch denen geht es jetzt in der Phase ja nach den Ausfällen des letzten Jahres sicher nicht gut. In viele weiß ich halt, kleine, mittlere Veranstaltungen krebsen auch wirklich, weil es schwer ist, die Situationen zu halten. Das ist natürlich auch immer von jedem Ort und jedem Standort und jeder Strecke und so unterschiedlich, alles gar keine Frage. Aber das ist der Anteil, den die Laufszene in den Etat des Deutschen Leichtathletikverbandes reinspült. Und das ist nicht unerheblich. Das ist richtig, richtig viel Geld.
Aber ich kann dich beruhigen, Ralf, dieses Geld wird ja direkt für Jugendförderung im Laufbereich eingesetzt. Das kann ich aus Erfahrung leider nicht sagen.
Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, Philipp Füger hat ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu föderalen Verbandsstrukturen in Deutschland.
Ich weiß nicht, wo das versickert, das Geld, aber es kommt auf jeden Fall nicht bei der Förderung von Nachwuchslauftalenten an. Es versickert in irgendwelchen Verbandsstrukturen offensichtlich.
Ja, auch da muss man natürlich immer so ein bisschen, ich spiele jetzt mal den Verteidiger der Verbandsstruktur, ja, weil das wirst du nicht spielen, das ist mir schon klar.
Ich glaube, es ist der größte personell, wie war das, warte, der personell größte Verband oder aufgeblähteste Verband im DOSB, ist das richtig?
Das ist der personalintensivste Verband im deutschen Olympischen Sportbund. Das ist ja das Schöne, dass die deutsche Sprache so viele Optionen lässt, ne?
Vielseitige Ausdrucksmöglichkeiten bietet.
Also, wie gesagt, man muss ja immer die Seite der Profis, ja, also sagen wir mal nicht der Profis, sondern der freischaffenden Künstler, die auch schnell laufen können, aka Philipp Flieger et al., ja, sehen und die Seite des Verbandes sehen. Natürlich hat ein Verband wie der Deutsche Leichtathletikverband, der ja stark verästelt ist über die nationalen Strukturen, über die regionalen, die subregionalen, die kommunalen, bis in die kleinen Vereine rein. Das ist halt ein extremes Netzwerk, das dieser Verband insgesamt ja zu verantworten hat. Da sind viele, viele Dinge, die in den Strukturen halt auch Geld kosten, das ist ja gar keine Frage. Es gibt einen Haufen Fördergeschichten, die da greifen. Ganz viele Jugendtrainer, Trainer im Bereich der Jugend- und Nachwuchsunterstützung sind in Mischfinanzierungen drin. Also das sind halt immer so Sachen, die dann vom Verband ein Stückchen, vom Land ein bisschen, vom Bund und so weiter. Also man darf das nicht alles nur schwarz-weiß sehen, das ist in Ordnung. Ja. Aber ich bin ja im Prinzip bei dir, dass für das Geld, was da an Verbandsabgabe aus dem Laufsektor rüberkommt, ein anderes Engagement da sein könnte. Ja. Ich habe so allerdings kann man das eine gute Nachricht. Ich habe eine Zufallsbegegnung in Berlin gehabt und habe dann gedacht, warum ist dieser Mensch jetzt hier? Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Ist Idris da gewesen? Bitte? Ist Idris da gewesen?
Nee.
Achso, weil das hätte mich schon gewundert.
Der Präsident selber war da.
Ach wirklich? Ja, okay.
Herr Kessing war selber da. Ne? Am Abend vor dem Marathon habe ich ihn zufällig in Berlin gesehen. Nicht getroffen, nicht gesprochen, nur gesehen. Der ist übrigens heute in das EAA Council gewählt worden. Das ist übrigens auch extrem wichtig, dass der Deutsche Leichtathletikverband in den internationalen Gremien vertreten ist, nachdem er eine ziemlich schmerzliche Schlappe in einem Wahlvorgang beim World Athletics erlitten hat im Umfeld der Olympischen Spiele. Da ist er nämlich nicht ins Council gewählt worden. Das ist schlecht für die deutsche Leichtathletik, weil dann eben Termine, Einflussnahme und so weiter nicht stattfinden kann im Rahmen der Gesamtleichtathletik und der Gesamtlaufszene etc. pp. Aber er war eingeladen vom Berlin-Marathon. Ja, selbst Marc Milde wusste das nicht. Ja, also der Renndirektor wusste das nicht, weil das über die Geschäftsführer des SCC Running gemacht wurde. Okay. Er kann sich ja nicht um alles kümmern, der muss sich ja um alle Läuferinnen und Läufer kümmern. Das ist ein Bienenhaufen, den möchte ich nicht zusammenhalten müssen. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Und Wolfgang Kessing war da eingeladen und der ist da gewesen. Und das finde ich ist erstmal ein gutes Zeichen, ja, weil das sehr, sehr viele Jahre nicht der Fall war, dass überhaupt irgendein Vertreter des Deutschen Leichtathletikverbandes, jetzt nehme ich mal direkte Trainerinnen und Trainer und sowas aus, weil das ist eine ganz andere Frage. Das ist halt einfach eine Frage des Signals, des Zeigens, ja, ich weiß, dass das halt auch mein Einflussbereich ist. Ja?
Ja.
Das ist das Entscheidende daran. Ja? Und dann finde ich das schon mal einen guten Ansatz. Und ich hoffe, dass er da gute Gespräche geführt hat, die eben zu sowas führen könnten. Ja, aber vielleicht fragen wir den ja auch einfach mal an, ob er sich mal dem Startfeuer unserer Fragen stellen will.
Der Pressestelle des DLVs können wir mal eine offizielle Anfrage stellen, ob wir entweder mit Idris oder mit dem Präsidenten selbst ein Interview hier in unserem...
Jürgen Kessing übrigens, nicht Wolfgang.
Jürgen Kessing. Ein Interview hier führen könnten. Die werden bestimmt rasend begeistert sein, wenn mein Name in dieser Mail mit auftaucht.
Aber, was? Einfach kann jeder.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber kurz noch Rückgriff auf das Thema Abgabe und natürlich, ob das jetzt alles so dahin fließt, wo es hingehört. Da möchte ich noch kurz einen Punkt anmerken, denn ich brauche die Kohle heute nicht mehr. Da bin ich jetzt schon so weit, dass ich, glaube ich, ganz gut über meine anderen Tätigkeiten verdiene. Der Punkt ist ja aber, was mich immer noch aufregt, weil ich komme ja aus der Szene von unten mal irgendwann. wenn dieses Geld, diese Abgabe, die pro Teilnehmer bei deutschen Laufveranstaltungen an den Verband fließt, zielgerichtet in Nachwuchsförderung, also sprich die Kids, die noch in der Schule und im Studium sind, da wo es knifflig ist, die Leute beim Sport zu behalten, sofern jemand das auch als Leistungssport machen möchte und wo du halt nicht noch neben der Schule, neben deinem Studium und noch leistungssportlich im Training auch noch einen Job machen kannst, um deine Wohnung zu finanzieren oder deine Laufschuhe zu kaufen, weil in dem Alter musst entweder du selber oder deine Eltern die Schuhe noch kaufen, da kriegt man die nicht vom Partner vor die Türe hingestellt und da musst du deine Trainingslage selber bezahlen etc., da müsste die Kohle hinfließen. Die Leute, die dann irgendwann jenseits von 30 noch dabei sind, da kannst du fast davon ausgehen, dass die irgendwie dann einen Weg gefunden haben, wie sie ihren Sport finanzieren. Aber leider ist es in diesen Jugendjahren und Juniorenjahren, U23-Bereich, da ist der Dropout leider nach wie vor einfach wahnsinnig hoch bei uns in der Leichtathletik. Und es gibt ja auch manchmal diese Diskussionen in den Medien ja auch, oh, wir haben keine Talente mehr in Deutschland oder sie sind faul oder da haben wir doch auch einen Aufreger-Überschrift bekommen, können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Das stimmt ja so nicht. Das stimmt einfach deshalb nicht, weil ich auch von früher weiß, wenn du irgendwelche Bundeskaderlehrgänge hattest und da hat man auch manchmal bewusst auch die etwas arrivierteren gestandenen Athleten ja auch mal mit jüngeren Athleten da irgendwie zusammengebracht. Talente haben wir in Deutschland auch heute noch jede Menge. Auch natürlich disziplinenübergreifend. Der Dropout wird nur immer höher, weil natürlich die Leichtathletik mit vielen anderen Sportarten, die es früher nicht gegeben hat, konkurriert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die schulischen und auch nachschulischen, also sprich Studiums- oder was auch immer, Ausbildungsanforderungen an unsere Kids oder Jugendlichen heute ja auch nochmal schon, glaube ich, wesentlich forcierter sind, als das früher der Fall war. Und dann sich irgendwann auch einfach die Leute fragen. Ich habe es ihnen früher vorgeworfen, das war aber auch eigentlich unfair. Das klingt jetzt hart, aber weil ich, glaube ich, so eine schwierige Jugend hatte in der sportlichen, im sportlichen Belangen und so viele Wachstumsprobleme und so drum kämpfen musste, überhaupt das ernsthaft machen zu können als Leistungssport, habe ich immer ein bisschen auf die herabgeschaut oder fast verachtet, die in meinen Augen ihr Talent weggeschmissen haben, weil sie mehr Bock auf Party hatten oder weil sie mehr irgendwie gesagt haben, mir ist mein Job wichtiger, wo ich gesagt habe, hey, jeder Mensch hat vielleicht ein Talent in die Wiege gelegt bekommen, nutzt das doch. Ich habe es nicht verstanden. Heute mit reiferem Alter und mehr Abstand und auch dem ganzen Struggle, sich selber durch diesen ganzen Kram durchkämpfen zu müssen und jetzt heute als gefühlter Opa noch ihr Sport machen zu können mit 34, da gibt's nicht mehr viele im Laufbereich, ich kann es verstehen und es ist eigentlich traurig und schade und genau deshalb müsste man da die Kohle hinschieben, sodass die Kids ihre Trainingslager eben finanziert bekommen und ihre Ausrüstung finanziert bekommen und so weiter und so fort, aber ich weiß, es ist halt nicht so und vielleicht ändert sich irgendwann noch was. Das war's von mir jetzt erstmal zu dem Thema.
Sehr schön. Wenn du jetzt noch Toaster sagen, dann gehst du darauf auch noch ab irgendwie. Dann findest du noch irgendwas. Also erstmal, Eliud Kipchoge ist, glaube ich, 40, wenn ich richtig weiß. Ja, Jan Frodeno ist übrigens auch 40, der wird bald 41. Ja, also, und da sagst du, ich bin ein alter Sack. Ja, das sind noch 1,5 Olympiaden bis dahin.
Ja, geht vielleicht noch ein paar Jahre was.
Mal kurz zum Thema halt auch, was eine Olympiade ist und was eine Olympische Spiele sind, aber das ist ein Randthema. Ja. Das andere, ich bin auch gerade dabei, nochmal so ein paar, wie soll ich sagen, Strukturen und Vorgänge im Nachwuchsförderbereich zu recherchieren, weil mir da ein paar Sachen aufgefallen sind, die komisch waren. Und ich gehe mal fragen. Ja, ich kann noch nicht so viel verraten, aber ich bin mal zum Fragen gegangen. Ja, und erstaunlich ist schon, ich habe schon erstaunlich wenig Antworten bekommen. Das ist meist nicht gut.
Das ist nicht das beste Zeichen in der Regel. Das ist
meistens nicht gut. Aber gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ne? Aber du hast ja recht, das ist ja der Punkt. Wie halte ich Menschen dran am Laufen? Ja? Das eine sind ja die Leute, die dann irgendwann später zum Laufen kommen. Ja,
genau.
Haben wir schon über Franziska Dietmann gesprochen? Ja, haben wir schon. Ja, sie hat ja diese Woche auch wieder die Anfragen. Wann macht sie ihr nächstes? Hat er gesagt, es ist eine ganz einfache Frage, die mit einem Wort mit 4 Buchstaben beantwortet wird. Ja, darauf habe ich geschrieben, das Wort heißt yeah. Sie meint ein anderes. Ich weiß gar nicht, welches sie meinen könnte. Ja, also es sind ja Leute, die später anfangen zu laufen und so weiter. Da geht es ja nicht mehr um Hochleistungssport und Leistungserzielung. Ja, wir kommen gleich noch zu einer anderen Frau, die in der Kategorie W50 ganz erstaunliche Sachen vollbracht hat. Und leider auch noch zu einem etwas traurigen Thema in dem Kontext. Aber erstmal zu der Heranführung von Talenten, ja, das ist ja genau der Punkt, ja, Talente zu begeistern, das ist nicht so schwierig. Ja, das Entscheidende ist der Übergang, selbst von einer erfolgreichen Zeit im Jugendbereich, dann in den Erwachsenenbereich. Das ist so bitterhart.
Absolut.
Ja, weil du kommst halt in den Erwachsenenbereich und kriegst erstmal, was hast du gesagt, ja, nicht im Training vor die Fresse, sondern im Wettkampf vor die Fresse, und zwar richtig. Ja, weil Voll. Der Übergang ist so bitter, ja, weil so weit, dass du sagen musst, okay, wo bin ich hier eigentlich und wo bin ich eigentlich richtig? Ja, weil dann bist du vielleicht über, was haben wir gesagt, 400 bis 1500 Meter, okay, aber vielleicht ist das nicht der Bereich, wo du richtig bist. Ja, vielleicht musst du auf eine längere Distanz gehen. Ja, oder du bist schon relativ frühzeitig. Ja, denk mal an Katha Heinig, ja, die Katharina Steinruck jetzt, ja, die als Schülerin und Jugendliche schon sehr, sehr viel gelaufen ist im unteren Bereich, wo viele auch gedacht haben, die kommt nie irgendwo an.
Stimmt.
Ja, und ist sie angekommen im Marathon, und zwar ziemlich weit vorne. Ja, ja, das sind halt Wege, die auch nicht so einfach sind und die so einfach zu beschreiten sind. Und da waren auch viele Rückschläge dabei und Jahre, wo gar nichts ging. Also das genau da dann zu sagen, okay, ich mache weiter oder ich gehe jetzt doch irgendwo hin, mache eine Ausbildung oder studieren oder die Eltern sagen halt einfach, hey, das können wir nicht mehr mitmachen oder finanzieren oder wie auch immer. Ja, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn die Eltern nicht in der Gegend rumfahren und da mitmachen im Bereich, wo du noch keinen Führerschein hast, da funktioniert relativ wenig.
Keine Chance.
Ja, das funktioniert relativ wenig.
Also das ist auch ja schon, das muss man ja auch sagen, also es gibt natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber bei vielen Weggefährten und Gefährtinnen von früher war es ja immer so, dass da auch ein Elternhaus da war, was diese sportliche Tätigkeit, sag ich mal, unterstützt hat, weil spätestens, wenn du dann irgendwann nicht mehr beim Dorfverein um die Ecke bist, sondern, sagen wir mal, bei mir der Klassiker, dann halt beim VfL Sindelfing, dann ist es halt nicht, also dann ist es nicht um die Ecke, sondern es sind halt zumindest mal einfach 10 Kilometer, und ja, kann man im Sommer theoretisch hin und zurück, könnte man mit dem Fahrrad fahren, aber spätestens im Winter ist das ja nicht machbar, das heißt, du brauchst dann jemanden, der dich dreimal die Woche dahin und zurückfährt, und das ist halt dann damit verbunden, dass da irgendwie Eltern das Ganze irgendwie als sinnvoll erachten oder halt da irgendwie mitziehen, das geht ja gar nicht anders. Also das ist ja schon mal das eine. Das ist ja dann noch nicht eine krass finanzielle Dimension. Klar kostet Fahren oder Autofahren auch Geld, aber darüber hinaus, wie gesagt, dann braucht das Kind Laufschuhe oder Laufen ist ja generell ein Fleißsport auch. Also sprich, es lebt ja auch davon, dass man das regelmäßig und viel macht. Das heißt, ein paar Laufschuhe ist halt anders als vielleicht bei anderen Sportarten auch schneller runter oder schneller durch. Das heißt, da brauchst du dann eher zwei oder drei Paar Laufschuhe, und dann brauchst du ein paar Spikes und dann, ja, keine Ahnung, Spikes nach einer neuen Saison vielleicht dann neues, und das kostet ja alles Geld. Und deshalb, ja, also ich habe schon relativ früh geschafft, ich sag mal so Anfang 20, habe ich, glaube ich, meine Eltern dann irgendwann nicht mehr so viel Geld gekostet, weil dann mit dem, klar, in Sindelfingen hast du vielleicht auch ein paar Euro so Trainings- oder Lager- oder Materialzuschuss bekommen, aber in Regensburg war das dann schon so, dass ich da kostenfrei wohnen konnte in der WG und so. Das sind natürlich Sachen, die dann weggefallen sind, die du sonst als normaler Student irgendwie ja selber dann irgendwie aufbringen musst oder die Eltern aufbringen müssen. Und dann ging es halt so los, dass du dann irgendwie mal, was weiß ich, irgendwie auch deine Ausrüstung gestellt bekommen hast und sowas. Aber ja, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, du gehst irgendwo hin und das Elternhaus ist da vielleicht finanziell einfach enger aufgestellt oder wie auch immer finanziell, dann musst du halt gucken, wie finanziert man eine Wohnung. Das ist ja in vielen Städten in Deutschland, wo man studieren kann, ja auch nicht gerade günstig, sage ich jetzt mal, oder ein WG-Zimmer oder sowas. Und dann kommt noch die Ausgaben für den Sportbetrieb dazu. Und dann reden wir aber auch von Anfang 20 dann nicht mehr davon, wenn du halt mehr Freiheiten hast durch Semester und Semesterferien als in der Schule. Dann reden wir nicht vielleicht von einem Trainingslager an Ostern, sondern dann reden wir vielleicht auch noch von im Wintersemester nochmal 2 Wochen in Portugal, so ging es ja meistens dann los, und das sind ja alles Sachen, die einfach Geld kosten, und ja, Leistungssport ist Luxus, niemand muss das machen, aber wir reden jetzt ja hier über den Ist-Zustand in Deutschland und wie halt so das bei einer leistungssportlichen, klassischen leistungssportlichen Entwicklung aussieht, auch vielfach in anderen Disziplinen ja ähnlich, dass die Abläufe da irgendwie ähnlich sind, dann ist das halt sehr schwierig, irgendwie alles selber zu finanzieren, wenn man da nicht von außen irgendwie Unterstützung bekommt.
Ja, und wenn man die Beispiele sieht halt, wie das in anderen Ländern ist, da sind oft andere Art der Mittelverteilung, ein bisschen spitzer halt auch. In Deutschland ist halt über den Gesamtsport das Dogma gelegt worden, wir wollen Vielfalt, wir wollen überall dabei sein. So ist ja auch die Geldverteilung im Deutschen Olympischen Sportbund. Anstatt vielleicht doch zu sagen, wir verengen den Kreis und versuchen halt so erfolgreicher zu sein. Das ist eine Diskussion, die die neue Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes wird ja genauso wie beim Fußballbund auch im Dachverband des deutschen Sports ganz neu aufgestellt, hoffentlich neu aufgestellt und neu gewählt. Die wird da beantwortet werden müssen nach den Olympischen Spielen in Tokio, weil auch der Rückgang der Top-Platzierung, nicht nur der Medaillen, auch der Top-Platzierung da ja für entsprechende Geschichten gesorgt hat. Und du hast schon gesagt, es gab ja wieder so eine fantastische Überschrift, war das Spiegel Online? Ja, ne? Sind die Deutschen zu faul? Das dann mit drei Fotos, das eine Foto war, glaube ich, nicht genau zu erkennen oder ich weiß nicht, wer es war. Das andere war,
ich guck mal kurz nebenher nach, ob ich das rauskriege.
Das andere war jedenfalls Oliver Zeitler, der Ruder, also einer Ruderer, der Weltmeister geworden ist und dann leider in Tokio da nicht anknüpfen konnte und bei sehr schwierigen Bedingungen, da war es nämlich extrem windig und wellig. Dazu muss man wissen, dass Oliver Zeitler ein Späteinsteiger im Rudern ist, der tatsächlich erst Schwimmer war und erst mit Anfang 20 angefangen hat, leistungsmäßig zu rudern. Das heißt, dem fehlen natürlich tausende Kilometer im Ruderboot als Jugendlicher und dem fehlt halt eine Technikfestigkeit bei schwierigen Wellen- und Windbedingungen. Ja, und daran ist er gescheitert. Ja, das muss man klar sagen. Da war er genauso frustriert drüber wie jeder andere, wird von seinem Vater im Wesentlichen trainiert. Warum sage ich das? Weil ich selber in einer Schülerruderriege mal unterwegs war, die, nachdem ich da weg war, das ist kein Zusammenhang, jahrelang Menschen im Deutschlandachter hatte. Ja, also krass. Wirklich so eine Keimzelle für eine ja doch relativ kleine Sportart. Und deshalb habe ich da immer noch so ein bisschen ein Auge drauf. Jedenfalls dem vorzuwerfen, dass er zu wenig trainieren würde, ist absurd lächerlich. Das andere Foto ist Constanze Klosterhalfen. Über die Wirkdynamik von Fotos von Constanze in Zusammenhang mit Artikeln haben wir schon mal hier in erregterer Form ausführlich diskutiert. Aber jetzt will jetzt jemand Constanze Klosterhalfen vorwerfen, sie sei faul. Das ist so ein absurder Scheiß. Ja. Das überhaupt in einen Sinnzusammenhang zu stellen, ist einfach kompletter Schwachsinn, weil sie hatte nicht die Vorbereitung machen können, die sie gerne gemacht hätte zu den Spielen, weil sie sehr lange mit Verletzungsproblemen zu tun hatte und nur eine ziemlich kurze Vorbereitung hatte und ist bei Olympia, glaube ich, Achte geworden. Ja, also über was reden wir hier eigentlich und wie reden wir da schon wieder drüber? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Eine Reiterin oder ein Reiter ist noch zu sehen, aber kann ich jetzt auch nicht genau identifizieren.
Zum Glück.
Nee, aber das hat uns der gute Andi zugeschickt, nämlich als Direct Message auf den Bestzeit-Account. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns sowas schickt. Dann versuchen wir auch, wenn wir dran denken, das in den Folgen mit aufzugreifen.
In den letzten Wochen war ja, also wenn wir das mal, bevor wir uns wieder aufregen, wir haben ja wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen, sowohl auf das Berlin-Wochenende, du natürlich auch auf deinen Lauf logischerweise, aber vielen Dank nochmal, wie intensiv ihr das alle mitlebt, weil das macht auch total Spaß, also uns total Spaß logischerweise.
Absolut.
Ja, weil da einfach so viele Ideen und Anekdoten und sicher auch neue Themen halt aufgeworfen werden, ja, dass das immer wieder großartig ist, dass ihr da so mitmacht. Ne? Also dafür herzlichen Dank.
Absolut. Also ich habe tatsächlich auch neulich, wir tracken auch jetzt nicht immer alles jeden Tag oder nach jeder Folge, aber ich habe neulich mal, als ich den Post zu letzter Woche online gestellt habe zu Alinas Folge, auch mal wieder geguckt beim Bestzeit-Account, da waren wir doch vor kurzem noch irgendwie haben wir um die 2000 Abonnenten gekämpft, jetzt sind wir schon fast bei 2300. Also das freut uns natürlich auch, dass ihr da auch immer teilhabt und wie gesagt, schickt uns da immer gerne als Direct Messages oder sonst auch Anregungen in den Kommentaren. Wir versuchen das gedanklich immer auch aufzunehmen. Manchmal notieren wir es uns nicht gleich, dann gerät das manchmal auch ein bisschen Vergessenheit. Seht uns das nach. Einfach im Zweifelsfall nochmal schreiben, aber wir haben meistens sehr viele Nachrichten, die wir durchschauen müssen und manchmal rutscht da auch irgendwie wieder was durch oder manchmal passt dann in eine Folge vielleicht auch nicht unmittelbar, wenn, je nachdem, wen wir dann auch mal wieder als Gast haben, da müssen wir mal gucken. Und ja, das vielleicht nochmal für die Leute, die uns vermehrt zuletzt geschrieben haben, sie wünschen sich eine Folge zu Traillauf oder vielleicht auch einen Gast aus der Traillauf-Szene. Off-Record haben Ralf und ich da schon kurz dazu gebrainstormt. Wir sind relativ optimistisch, dass wir in den nächsten, wir sagen jetzt nicht nächste Woche, aber in den nächsten Wochen dazu eine Folge machen können. Das braucht ja auch dann immer ein bisschen Vorlauf. Da werden wir vielleicht mal in andere Bereiche eintauchen, was vielleicht auch ganz cool ist, weil wenn ich dann wieder anfange hier mit Training, werde ich tatsächlich ja auch logischerweise nicht gleich mit Marathon-Training wieder anfangen, sondern so ein bisschen mit Genusslaufen, ne? Also einfach mal nicht so viel auf die Uhr gucken und ein bisschen mehr Offroad-Rennen auf Trails, wo ich jetzt sonst in einer direkten Marathon-Vorbereitung nicht ganz so viel mehr laufe. Das kann ich dann auch ein bisschen mehr wieder einfühlen, glaube ich. Und
bist du denn überhaupt so ein Freund von so über Stock und Stein, also Crosslauf im besten Sinne?
Also ich war früher mal tatsächlich, ich glaube, ich war früher ein sehr viel besserer Crossläufer.
Als ich noch sehr, sehr, sehr jung war, früher. Sehr viel früher.
Also, man wird mit zunehmendem Alter, habe ich irgendwann gemerkt, Crosslauf, muss jetzt auch nicht mehr sein. Ich glaube, meine letzte Cross-DM habe ich 2019 gemacht. Da bin ich, glaube ich, knapp an den Medaillen das erste Mal vorbeigelaufen. War ich, glaube ich, Vierter. Nee, das ist noch nicht so lange her, aber da hat mich damals mein damaliger Trainer noch dazu überredet und ich war danach stinksauer, weil das Rennen lief jetzt nicht so geil bei mir. Ich bin eigentlich übers Crosslaufen tatsächlich, wie sagt man, habe ich mir Selbstvertrauen geholt, so kann man das glaube ich sagen, weil ich war früher, glaube ich, zu den Anfangszeiten, so mit 17, 18, 19, im Crosslauf, im Verhältnis, sehr viel besser als das, was ich auf der Bahn damals abliefern konnte. Und deswegen hatte ich immer so ein besonderes Fable für Crosslaufen, weil ich damals das Gefühl hatte, Zeiten auf einem Papier sind Schall und Rauch. Wenn es schön dreckig und matschig und ein selektiver Kurs ist, kommt mir das entgegen, weil ich damals natürlich auch schon relativ leicht war im Verhältnis und mich da vielleicht ein bisschen besser durchschlängeln konnte oder wie auch immer. Hat sich aber irgendwann gewandelt. Also irgendwie habe ich mir irgendwann auch gedacht, wenn du dann irgendwann mit 30 irgendwann zu so einer Strecke kommst und das schon seit 15, 16 Jahren machst, dann hast du irgendwann auch gedacht, boah, Alter, ernsthaft, mache ich das immer noch? Ich bin 30, gebe ich mir jetzt noch? Ich weiß schon genau, wie meine Spikes danach wieder aussehen. Du brauchst einen Kercher, um die Schuhe wieder sauber zu bekommen. Und da habe ich dann irgendwann das erste Mal gedacht, boah, ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei irgendwie. Ich glaube, es reicht, wenn ich auf einer Straße oder vielleicht mal noch auf einer Bahn unterwegs bin. Aber zum Thema Traillaufen. Natürlich nimmt das bei mir aktuell noch nicht so viel Raum ein, einfach weil das jetzt mit den sonstigen Trainingsplanungen immer nicht ganz so kompatibel ist. Ich finde es aber tatsächlich ganz schön. Wir reden jetzt aber natürlich in Regensburg und Umgebung nicht von, ich weiß nicht, was du als Traillaufen oder wie selektiv du das siehst.
Ich kenne das nur als Begriff, nicht als Laufen.
Ich habe jetzt keine Stöcke, wenn ich hier zu einem Traillauf aufbreche.
Doch Traillaufen ist teilweise auch mit, also nicht mit Stöcken, aber schon eher mit Gehen als mit Laufen. Ne? Also da geht's schon.
Also ich glaube, die Passagen, die ich von Anna Laura auch gesehen hatte.
Leute, wir müssen dann dringend mal einen auch zur eigenen.
Da kannst du nicht alles rennen, glaube ich.
Mal eine Folge zu machen, weil wir sind ja ahnungslos. Ja?
Wir sind lost.
Ja, aber das ist ja umso spannender. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist cool. Ja.
Da müssen wir noch wir haben schon ein, zwei im Hinterkopf, die wir da gerne dazu bei uns in der Sendung hätten. Aber wir müssen natürlich erstmal abklären, ob die dann auch Lust haben, bei uns in der Sendung zu sein. Aber so wie wir sonst auch sind, sind wir da optimistisch, dass wir das hinbekommen.
Wir werden schon jemanden finden, der mit uns reden will. Einen finden wir. Oder eine. Ich wollte ja noch von einer außergewöhnlichen Frau und außergewöhnlichen Leistung, bevor wir noch zu anderen Dingen kommen, die wir ganz dringend besprechen müssen. Und zwar zu Sandra Morchner. Hat vielleicht der ein oder andere von euch noch nie gehört. Ja? Tatsächlich ist Sandra Morchner auch in Berlin gelaufen. Und zwar 2:39:36. So, das ist jetzt nicht mehr im Pillepalle-Bereich, sondern das ist schon mal ziemlich schnell. Und zwar ziemlich sehr schnell. Vor allen Dingen auch eingedenk der Tatsache, dass diese junge Dame aus Winningstedt auf Sylt eigentlich zu Hause.
Okay.
In der Altersklasse W50, eigentlich ist es ja uncharmant bei Frauen das Alter zu nennen, aber in dem Fall ist es ja eine besondere Adelung, ne? Nämlich in dem Bereich dann so schnell zu sein. Und auch die junge Dame ist eine Späteinsteigerin, die erst Ende 30 angefangen hat, überhaupt zu laufen, vorher mehr so Fitness gemacht. Und die ist da jetzt eine 39:36 gelaufen. Also das ist schon ein richtiges Brett. Ja, und hat jetzt
brutal
große Ziele halt auch in dem Altersklassenbereich Halbmarathon-DM am kommenden Wochenende in Hamburg. Ne?
Hatte ich tatsächlich mit Frank erst gestern drüber gesprochen, ob ich nicht noch spontan vorbeischauen will. Da habe ich gesagt,
hast du spontan abgesagt oder was?
Ich habe spontan abgesagt, Frank, sorry, brauchst nicht mit mir rechnen.
Ja, leider verbindet sich mit Sandra Morchner auch eine traurige Begebenheit, weil Sandra startet tatsächlich für Grün-Weiß Kassel. Ja, schon seit einigen Jahren und ihr Trainer war Wilfried Aufenager, der ist am vergangenen Wochenende leider gestorben. Ein Mann, der über Jahrzehnte den Laufsport nicht nur in Nordhessen, sondern insgesamt in Deutschland wirklich vorangebracht hat, war Bundestrainer im Marathonlauf sehr lange, ist der Motor der Laufszene rund um Kassel, Marathon, Herkuleslauf etc., natürlich auch der Verein. Ja, also wir haben vor unserer Aufzeichnung ja auch schon mal kurz ein bisschen gesprochen. Mela Kejeta, die ja in Tokio die beste deutsche Leistung gebracht hat, gehörte zu seinen Schützlingen. In dem Kontext ist aber auch etwas wichtig. Wilfried Aufenhanger war halt jemand als pensionierter Polizist, der sich extrem für Menschen eingesetzt hat, die nach Deutschland gekommen sind, ja, also für Flüchtlinge eingesetzt hat, aber auch für andere Leute, die keine Bleibe hatten und so weiter und da wirklich Sachen bewegt hat und nicht nur in der Hochphase nach 2015, sondern davor schon und danach immer noch. Also das ist ein Riesenverlust für die gesamte Laufszene und ja, ne, rest in peace, ja, lieber Wilfried, also das war eine betrübliche Mitteilung am Wochenende. Aber leider ist halt so auch der Lauf der Dinge. Ja. Das ist bitter genug, aber es ist so.
Wir haben noch vor der Aufnahme ja auch, wie du schon sagst, drüber gesprochen, dass, also wir kennen ihn ja beide schon sehr lange. Also spätestens bei mir war das ja immer ein wiederkehrendes Gesicht bei egal welcher Art von deutschen Meisterschaft. Und wenn man natürlich im Jugendbereich schon irgendwann anfängt, bei deutschen Meisterschaften, egal ob Crosslauf, irgendwie 10 Kilometer Straße, Halbmarathon und sonst wo unterwegs zu sein, ist das jemand, den du eigentlich überall immer dort getroffen hast. Und der, wie soll ich sagen, nicht so gealtert ist, äußerlich zumindest nicht. Also man hatte irgendwie echt, ich habe es gerade schon gesagt, also ich hätte ganz schwer schätzen können, wie alt er wirklich ist. Und natürlich war jetzt nicht wahnsinnig alt, ich glaube 74 ist er geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit ist kein Alter, wo man damit unbedingt rechnen muss. Deswegen kam für mich zumindest als Außenstehender auch die Nachricht am Wochenende ehrlich gesagt relativ überraschend. Und ja, in den letzten 20 Jahren, nicht ganz 20 Jahren, 18, 15 Jahren, wo ich ja relativ viel unterwegs war, hat man ihn eigentlich echt immer und überall getroffen. Und ja, das tut uns natürlich leid, natürlich auch für seine Athletinnen und Athleten, die er ja immer noch betreut hat, wahrscheinlich auch ein Schock gewesen.
Ja, zum ersten Mal habe ich ihn bewusst wahrgenommen, 1986, Ralf Salzmann war einer seiner Schützlinge, der selber auch aus Kassel stammt und für Kassel und dann auch für Frankfurt mal gestartet ist, der nicht nur bei den Olympischen Spielen in Los Angeles war als Marathonläufer, damals 2015 29 gelaufen ist. Ne? Was glaubst du, was wurde man damals mit 2015 in einem olympischen Wettbewerb? 84? Mein Tipp?
Ich sag mal, Los Angeles ist vielleicht auch hügelig und vielleicht warm. Ich sag jetzt einfach mal 22.
18.
Ah, knapp daneben. Ja, okay, ich hab's nicht gewusst. Also, gut, ne?
Das ist schon
ja,
gut,
war ich ja. Nicht so weit. Ja, sehr ja. Gut, sehr gut, auf
dann,
jeden Fall.
Dann aber noch größerer Erfolg und ich kann mich noch sehr gut an den Lauf erinnern. 1986 bei den Europameisterschaften in Stuttgart.
Ja? Stuttgart.
2:11:41 ist er da gelaufen. Was wurde man in Stuttgart mit 2:11:41?
Sechster.
Vierter?
Ah, wow.
Ich möchte okay, dazu krass. Sagen, ich habe Philipp da auf eine falsche Fährte geführt, weil ich habe vorhin gesagt, ich glaube, der war Sechster bei den Europameisterschaften. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, war Vierter. Ja, aber für ihn natürlich auch ganz bitter. Und zwar, er war für die Olympischen Spiele in Moskau qualifiziert. Und aber zum Glück konnte er dann sowohl in Los Angeles, aber auch noch 88 in Seoul an den Olympischen Spielen teilnehmen. Da ist er dann 2:16:54 gelaufen. Reicht zu welchem Platz? Das ist ein gutes Quiz, ne? Welche Zeit muss man da...
Ich würde sagen, gleiche Kategorie. Ich sag nochmal 22.
Das ist nicht schlecht, weil 23.
Ja. Ah, ich bin immer mit den Zeiten bist du halt immer so in der Range, sag ich mal.
2:16, das war ja dann ein eineinhalb Minuten langsamer als in Los Angeles.
Ja, ja.
Seoul natürlich viel wärmer, ne? Also das kann ja man schon nicht vergleichen. Also vor allen Dingen
das mit Moskau ist, glaube ich, wahnsinnig bitter, was ich mir auch nur ganz schwer für die Athleten vorstellen kann. Tatsächlich ist einer meiner ehemaligen Trainer noch im Jugend- oder Übergangsbereich zu U23, nämlich Frank Zimmermann, auch davon betroffen gewesen, der damals für, ich glaube, den SCC Berlin gelaufen ist, der jetzt aber inzwischen im Schwäbischen lebt und beim Mercedes auch arbeitet und deshalb uns damals so zwei, drei Jungs trainiert hat, so in der Übergangsphase U20, U23. Frank Zimmermann, auch sehr guter 10.000 Meter Läufer eben gewesen, ich glaube 27,40 meine ich, über 10.000 und eigentlich quasi auch von der Leistung her für die Olympischen Spiele qualifiziert und dann wurde das halt boykottiert und ja, ich glaube für so eine Generation von Sportlern damals echt auch ein sehr ja, deprimierendes und einschneidendes Erlebnis gewesen.
Ja, absolut, deshalb sind ja halt auch immer diese Aufrufe jetzt ja auch wieder für die Winterspiele in Peking, da einen Boykott herzustellen, das verändert kein politisches System, es schadet den Sportlerinnen und Sportlern.
Ja.
Viel wirksamer sind wirtschaftliche Sanktionen. Ja, weil,
aber das würde ja wehtun.
Ja, genau. Ja, wenn ein Regierungsflieger nach Peking fliegt, dann ist der voll mit Wirtschaftsvertretern und zwar höchster Klasse.
Klar.
Und die Sportlerinnen und Sportler sollen das dann ausbaden. Das ist halt irgendwie so ein bisschen absurd. Ja. Klar, Öffentlichkeit herstellen und so. Greenwashing durch Sportveranstaltungen, das Thema werden wir ja mit Katar noch bekommen. Ja, Nationalmannschaft, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber sie sind qualifiziert. Ja, du hast wahrscheinlich vor dem Fernseher gesessen und mitgefiebert.
Jan kam erst am Dienstag ja wieder zurück,
dann habe ich deswegen. Darüber hast du ja immer die Informationen, die andere nicht haben, ne? Genau.
Beziehungsweise gestern kam er, glaube ich, zurück, ja. Meine ich. Genau, heute ist ja. Nee, am Dienstag kam er zurück, heute ist Donnerstag, genau, so rum war es, ja. Genau, da war ich jetzt nah dran. Also ich habe Insights, die ich natürlich jetzt hier nicht ausbreiten kann, aber ist spannend gewesen. Also ich glaube, die freuen sich, dass da ein bisschen, wie sage ich, diplomatisch, ich nehm dich jetzt als Beispiel, ein bisschen frischer Wind wieder reinkommt.
Ich verstehe jetzt frischen Wind diplomatisch und ich nicht.
Ich versuche das so neutral wie möglich auszudrücken. Es ist eine gute Stimmung wieder und man freut sich, dass ein bisschen
neuer Geist weht.
Genau. So kann man das, glaube ich, ausdrücken.
Ja, pass auf, dann schlage ich jetzt den Link zu meinen letzten Tagen. Also wir haben uns ja kurzfristig entschlossen, ach, vielleicht ist es in der Sonne auch ganz schön, ja, und sind am.
Ich wollte gerade sagen, Ralf wird uns jetzt hier schön vorhalten, ja, wie wir alle hier im nebelgrauen Deutschland sitzen und Ralf in Portugal in der Sonne gelegen ist.
So war das, exakt so war das.
Ja. Ist so soll aber auch sein.
Aber weil wir ja von Fußball kommen, ja, tatsächlich auf dem sehr kurzen Weg vom Flughafen zum Hotel sind wir an einem erleuchteten Stadion vorbeigefahren. Weil dort eine Weltklasse-Mannschaft gegen eine andere Weltklasse-Mannschaft gespielt hat, nämlich Portugal, das ist die Weltklasse-Mannschaft, gegen Katar. Das ist keine Weltklasse-Mannschaft, aber die müssen ja Freundschaftsspiele machen, weil sie ja als Gastgeber gesetzt sind und dann musst du ja mal irgendwelche Spiele machen. Und da hat dann Cristiano Ronaldo ein Tor geschossen. Nee, hat sogar zwei geschossen, glaube ich. Ne? Weiß nicht mehr, ist ja auch egal. Jedenfalls schon total Ausgerastung, ja. Weil er überhaupt in der Region war. Mhm. Und dann haben die zwei Tage später auch noch ihre Chancen über die Qualifikation, die WM zu erreichen, aufrechterhalten mit drei Toren von Cristiano Ronaldo. Ja, gegen Luxemburg, also eine andere Weltmacht im Fußball.
Ja. Absolut, ja.
Und das ist schon lustig, wie der Stellenwert ist ein ganz anderer. An dem Abend, wo die gespielt haben, alle Bedienungen in den Restaurants, ja, im Trikot.
Wirklich?
Alle im Trikot, ja. Alleine in so einem kleinen Örtchen Getera, kennt wahrscheinlich kein Mensch von euch in der Nähe von Faro. Ich weiß nicht, ich glaube drei oder vier Läden, wo nur Devotionalien, also Merch, wie man heute sagt, von der Nationalmannschaft verkauft werden. Da kriegst du natürlich auch Cristiano Ronaldo Unterwäsche, die kriegst du da auch, ja.
Produktpalette.
Das ist halt einfach noch eine andere Beziehung zur eigenen Nationalmannschaft.
Jetzt kommen der wir hat aber da zum schon wesentlichen. So Gottstatus, glaube ich, fast. Also.
Ja, jetzt kommen wir mal zum wesentlichen Punkt. Portugal ist ja, wie wir alle wissen, richtig eine Laufnation. Ja?
Hatten schon auch auf jeden Fall sehr gute Läufer und Läuferinnen.
Immer noch, kann ich dir sagen. Ja? Und was fand statt? Am Morgen unseres ersten Tages direkt der Start vor unserem Hotel. Richtig, eine Laufveranstaltung. Ja,
okay.
Halbmarathon und 10 Kilometer. Was liegt da näher?
Stark.
Starten.
Du hast dich angemeldet. Cool.
Ja, ich bin natürlich morgens, ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich meine, die ein oder andere hat es gesehen. Es waren sehr ungewöhnliche Läufe, die ich veranstaltet habe in den 4 Tagen, die wir da waren. Ich bin nämlich so früh gelaufen, wie ich sonst nie laufe. Ja, so.
Mhm.
Das heißt, ich habe mir um 7 Uhr den Wecker gestellt. Ja, Time Change zu Portugal 1 Stunde, also ne, gefühlt 8 Uhr geht also, schaffe ich manchmal, habe ich da geschafft. Habe mir Klamotten angezogen, bin runtergegangen, habe gesagt, Freunde, ich laufe mit.
Konntest du noch nachmelden?
Ging nicht.
Ausgebucht oder gab es
da
irgendwie?
Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es grundsätzlich nicht geht bei Laufveranstaltungen in Portugal, so firm bin ich bei Laufveranstaltungen in Portugal leider nicht. Ja, aber ging nicht, ja. Das war wirklich schade. Ja, es war, ging halt so am Strand entlang und ja, 10, also ich wollte jetzt nicht mal Halbmarathon laufen, das wollte ich nicht machen. Aber 10,
Halbmarathon durch Sand.
Nee, es war schon Straße alles. Und ich hatte halt vorher gesehen, dass es eine Beschränkung gab aufgrund Corona von, ich glaube, 300 bei Halbmarathon und 200 beim 10-Kilometer-Lauf und haben sie nicht erreicht. Die waren irgendwie bei, ich weiß nicht, irgendwas so 350 vielleicht oder sowas, ja, und wollten die eigentlich auch auseinanderziehen, haben die dann nachher zusammen starten lassen, aber ich konnte nicht nachmelden.
Und, okay, aber sie haben es nicht so richtig begründen können, also es lag nicht, also offensichtlich ja nicht daran, dass sie ausgebucht waren.
Das ist irgendwie organisiert oder vielleicht gibt es das auch nicht, dass Leute als Nachmelder zu Veranstaltungen in Portugal kommen. Ja, I don't know.
So,
I
don't know. Dass man vorher schon alles irgendwie.
Aber jedenfalls ein paar gute Leute, bei Männern glaube ich vorne 1,09 oder so. Und kein einfacher Kurs über so ein Kopfsteinpflaster, so ein sehr glattes Kopfsteinpflaster. Ja, also nicht so easy, außer im Wind, ja, relativ viel Wind in eine Richtung. Und doch erstaunlich warm. Ne? Ich bin dann halt joggen gegangen, ja, das hat der ein oder die andere auf meinem Strava-Account. Unsere Gruppe wächst übrigens weiter.
Ja, ich sehe es.
Und nach wenigen Kilometern war ich sehr froh, dass ich nicht nachmelden konnte. Ich sag's dir. Also erstmal konnte ich gar nicht laufen, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also klar, du fliegst dann halt, ne? Dann bist du drüben, dann hast du ja doch irgendwie, schläfst halt nicht so richtig und dann stellst du dir noch einen Wecker um 7. Und dann denkst du, ach ja, jetzt geh ich mal kurz einen 10er laufen. Ja, und nach 3 Kilometer da rumlaufen denkst du, gut, dass ich den
Scheiß gemacht habe. Genau, was machst du hier gerade?
Viel zu warm. Der Start war dann um 11. Ja, und ich bin dann um 9:30 gelaufen, weil das ging ja nicht anders. Und ich habe auch gedacht, um 11, ey, da wäre ich ja wieder eingegangen, ja. Weil es war nämlich ganz tolles Wetter. Ganz tolles Wetter. Nochmal zum Mitschreiben.
Wie warm können wir uns das vorstellen?
Also
weil
Mitte 20.
Wir sind jetzt.
Mitte 20. Boah, das also ist schon richtig sehr angenehm. Ja,
das so ist schon super, richtig gut.
So super angenehm, so ganz morgens so frisch, aber nicht kühlfrisch. Mhm. Ja, und abends so ganz mild und warm. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin dann 3 Tage morgens mit Mary, ja, die mich genötigt hat, den Wecker um 6:45 zu stellen, ja, damit wir vorm Frühstück noch laufen gehen konnten. Also wir sind aber dann gelaufen. Ja. Und am 3. Tag war ich übrigens richtig frisch, da hätte ich dann auch die 10er laufen können. Ja.
Da warst du akklimatisiert
dann. Ich war sozusagen, und bin natürlich jetzt vollkommen im Übertraining.
Ja.
Ja, total im Übertraining. Ja, weil ich am letzten Samstag noch mit der Ryzen Urban Squad 3 Stunden durch Köln gefahren, so durch die Region gefahren bin mit dem Fahrrad. Wahrscheinlich war ich deshalb auch am Sonntagmorgen noch so platt. Totales Übertraining, ich sag's dir.
Jetzt brauchst du einen neuen Wettkampf, jetzt bist du ja wieder voll drin hier.
Ruhig bleiben, Basistraining, wir reden noch über Basistraining. Ne? Und natürlich habe ich dann Double Day gemacht, ja, weil ich bin ja natürlich auch noch geschwommen.
Not bad. Und im Fitnessstudio warst du neulich auch noch.
100 Meter langen Pool. Total cool. So geschwungener, angelegter Pool, also jetzt nicht irgendwie olympisch, sondern so, also eigentlich eine Badelandschaft, ne? So eine Poollandschaft am Hotel. Und das Ding war fast 100 Meter lang, irgendwie 96 Meter habe ich gemessen. Ja, also das ist schon anders zu schwimmen, ja, weil da kommt die Wand nie. Das dauert echt lange, bis du auf der anderen Seite bist. Aber es war cool, hat Spaß gemacht. Außerdem konnte man auch im Meer schwimmen. Es war zwar sehr wellig und windig zwischendurch, aber das stört mich jetzt nicht so.
Aber temperaturmäßig okay oder hast du da Neo dabei gehabt?
Nee, das, also da gehen jetzt nicht so.
Ist Atlantik,
ja, aber war 20 Grad.
Ach so, okay.
Da sind viele gut. Engländer und ich, also da sind schon genug im Wasser. Wir sind da nicht so empfindlich. Mary hat einmal für wenige Sekunden den Fuß da reingestreckt. Das ist ja für Schwimmer undenkbar. Man sieht den Boden.
Die 20 Grad.
Ja, ja, es war viel zu kalt und man sieht den Boden nicht. Das sind zwei Gründe, da nicht reinzugehen. Ja,
ja.
Und Krafttraining habe ich auch noch gemacht zwischendurch.
Das habe ich in der Insta-Story verfolgt. Ich
sag's dir.
Wahnsinn. In allen Bereichen wird Gas gegeben,
auf jeden Fall. Das ist nur Fitnessbewegung. Bundesfitnessbewegung. Ja? Aber weißt du was? Ich habe mehr Laufkilometer als du diese Woche. Das steht mal fest.
Das auf jeden Fall. Davon kannst du ausgehen.
Ja, und Leute, was soll ich sagen? Was macht Philipp Flieger in der Zeit? Ja, also was macht der Läufer Philipp Flieger in der Zeit? Ja,
ach, viele
Chancen, Optionen, Verträge, Angebote und
Macht das echt
Big Business. Yeah.
Ja, es ist auch raus. Spannend. Ja,
hast du was Neues? Hast du neue Kunden?
Ne? Ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht die beste Plattform, hier im Podcast
noch ein paar das kannst du bei kleinen, unbedeutenden Plattformen machen. Darüber sind wir, dank euch, ihr Lieben, weit hinaus. Übrigens hast du gesehen, wir sind jetzt schon wieder die nächste große Schallmauer haben wir überrannt.
450.000
Downloads haben wir überrannt. 455.000 haben wir schon. Das ist wirklich crazy. Also
ey, bald die halbe Million. Das ist schon eine Benchmark, schon, wo man sich mal denkt, hey.
Fett, ja. Das ist schon richtig fett. Ja.
Heftig,
jetzt ein bisschen Gas geben die nächsten Wochen. Ja, weil die letzten Wochen, vielen Dank an euch alle, sind sehr, 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 sehr gut gelaufen.
Ja, brutal.
Gut, wir hatten auch ein paar wirklich coole Folgen, aber wir schaffen auch. Wir haben noch ein paar coole Ideen. Macht euch keine Sorgen.
Bis zum Jahresende packen wir die halbe Million, glaube ich, auf jeden Fall.
Wir können ja schon mal zwei Dinge schon mal leaken oder launchen. Ja, das eine, wir haben ja immer noch mal vor, so ein Laufwochenende zu machen. Ja, vielleicht machen wir das mal. Ja?
Wir müssen mal,
eine Strichliste machen, wer Bock hätte. Ja, macht mal eine Strichliste, wer Bock hätte. Ja?
Meldet euch genau hier unter dem nächsten Post einfach, oder so. Dann müssen wir irgendwo sammeln.
Vielleicht.
Ja, nein, vielleicht, genau.
Ja, oder
wir schauen mal bei Janet vielleicht auf Instagram.
Und habt ihr sie noch alle?
Aber genau, da müssen wir echt mal schauen, wann und wo wir das irgendwie machen könnten. Aber irgendwie wäre es schon cool. Es gibt ja auch schon erste, hatten wir nicht auch schon Vorschläge von Leuten, wo wir das irgendwie gut machen könnten? Ich glaube, da haben uns auch schon welche geschrieben. Aber es ist natürlich geografisch auch immer nicht so einfach da. Irgendwie wäre wahrscheinlich schon was wie Frankfurt ganz gut, weil es halt einfach zentral einigermaßen liegt.
Also man kann übrigens auch relativ preiswert nach Faro fliegen. Ich habe da jetzt ein paar Sondierungen vorgenommen. Ja, also erstens, das ist ja wirklich ein Laufland. Ja, also wenn du morgens laufen gehst, da bist du nie alleine. Da sind sehr, sehr viele Menschen, die laufen oder mindestens spazieren gehen. Also ältere Leute dann spazieren gehen. Aber das ist wirklich ein Lauf-Country plus tolle Anlage, also eine Bahn, ja, plus am Strand laufen, plus im Wald laufen, also das ist schon richtig, richtig cool. Ja. Auch das kann eine Option sein. Ja, nein, vielleicht habt ihr sie noch alle. Ja. Also das sind die Kategorien.
Und schreibt gerne auch Portugal rein, wenn euch Portugal recht wäre.
Ja, und das andere ist natürlich, weil wir ja schon, also zumindest bei uns gibt es, ich weiß nicht, wie es in Regensburg ist, seid ihr auch von dem LKW-Fahrermangel der Briten betroffen? Nein, seid ihr nicht. Also bei uns gibt es auf jeden Fall schon Weihnachtsplätzchen und Domingosteine und alles Mögliche. Ja, also könnt ihr uns ja schon mal sagen, wer vielleicht unser Gast zum Weihnachtsspecial sein soll.
Oh ja, da könnt ihr euch mal, das fände ich auch cool. Wünscht euch mal, wen ihr gerne in dem Weihnachtsspecial dieses Jahr hättet. Und wir gucken mal, ob das realistisch ist. Ja. Wenn die jetzt natürlich sagen, Eliud Kipchoge haben halt ein Problem, ich weiß nicht, ob wir den bei uns in den Podcast bekommen. Aber
ja, vor allem, weil wir nicht so gut Englisch sprechen.
Ja, das könnte ein Problem werden. Aber ja, überlegt euch mal, wen ihr da gerne hättet. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Also wir hatten letztes Jahr natürlich Sabrina Mockenhaupt dabei, was sehr, sehr cool war. Zum Jahresspecial hatten wir Kai Pflaum. Fand ich auch eine sehr coole Folge. Ja, also dream big, sagt man ja immer. Überlegt euch was Verrücktes, vielleicht kriegen wir das irgendwie gedeichselt.
Es wäre schon besser, wenn, nachdem ich ja jahrelang über die mangelnde Englischfähigkeit von Übersetzern bei Pressekonferenzen abgebesen habe, dass wir nicht in Englisch eine Folge machen müssen.
Dann, nee,
dann schlägt die Empire weg, ich ahne das schon.
Wahrscheinlich wäre es für die Allgemeinheit sicherlich besser, wenn es, glaube ich, ein deutschsprachiger Gast ist. Dann haben, glaube ich, alle am meisten davon, auch weil, sag ich mal, der Gesprächsverlauf oder Gesprächsfluss wahrscheinlich
aber das dauert immer so lange, bis wir bei Google Translator Sachen nachgeschaut haben.
Ja, bis wir das da alles eins zu eins übersetzt haben, jedes Wort, das wird eine langatmige Folge.
Ein Startup, muss ich nochmal überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Weil
die das gesprochene Wort automatisch sofort übersetzt, oder?
Auf jeden Fall eine sehr coole Übersetzung. Ich glaube, DeepL heißt die. Müsst ihr mal nachschauen. Okay. Das ist next Level auf jeden Fall.
Okay, krass, ja. Krass.
Also, wenn wir mal wieder nicht weiter wissen, sind dann schnell mal danach geschaut.
Müssen wir schnell mal da noch nachschauen. Jetzt überlege ich gerade, Ralf, eigentlich haben wir noch ein Thema hatten wir noch auf der Liste für heute. Ich überlege jetzt nur, ob wir das noch bringen, weil das zieht halt die Stimmung runter. Eigentlich hätten wir das irgendwie mitten in der Folge machen müssen. Wir hatten schon ein trauriges Thema heute in der Folge, da hätten wir es fast noch anschließen können, weil jetzt, wenn wir das jetzt bringen, dann ist es halt...
Dann lass uns doch einfach über noch ein anderes Thema sprechen, weil ich das vorhin schon angerissen hatte und das andere Thema sparen wir uns auch für nächste Woche. Shelaine Flanagan wollten wir noch.
Das ist noch eine gute Story.
Weil wir hatten ja noch den Parforce-Ritt durch die Marathon Majors in den letzten Wochen und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Ergebnisse nicht so hammermäßig waren, wie ich das fast erwartet hätte, vor allen Dingen in der Tiefe nicht.
Waren alles sehr menschliche Ergebnisse absolut, dieses Jahr absolut. In Boston und Chicago. Ja. Und passend auch zu London, auch passend London. Auch zu Berlin
auch
irgendwie. London,
auch Berlin, ja klar, Berlin war nicht so ideales Wetter. Über Wetter in London und den anderen Städten habe ich keine negativen Dinge gelesen. Jedenfalls war da wohl relativ okay Wetter, also das war nicht schlecht jedenfalls. Weil es gab ja auch Boston vor 2 Jahren, ne? Du erinnerst dich mit Sturm und Regen und kalt und das war jetzt nicht der Fall. Und da das ja auch ein Anliegen von dir in dieser Woche war, nämlich am Weltmädchentag, hast du ja deine Posts gemacht, könnt ihr gerne nochmal nachschauen, wichtige Geschichte. Shelaine Flanagan, frühere Weltklasseläuferin für alle, die sie nicht kennen, hat sich dem Girls Empowerment, heißt es glaube ich, auf ihrem Trikot verschrieben. Ja, Girls and Women Empowerment, also der ausdrücklichen Unterstützung und Förderung von Mädchen und Frauen, nicht nur im Sport, sondern allgemeingesellschaftlich verschrieben. Und zeigt den Jungs mal, was man so kann als Frau. Ja,
ja, ja.
Um das mal so zu umschreiben, ist in Berlin gelaufen, wollte sowas um die 4 Stunden laufen, ist dann gelaufen... Drei Stunden.
Aber nichtsdestotrotz war das Ergebnis weit weg davon.
Ja, weiter, aber nach unten. Ja.
Schneller, ja.
2,36 oder was ist sie, glaube ich, laufen?
Ich glaube, 2,36 in Berlin,
ja. Und dann, wir wussten ja, dass sie halt auch die anderen großen Marathons alle auf dem Schirm hatte.
Aber genau, alle Majors.
Das Back-to-Back, was sie dann hingelegt hat mit Chicago und Boston, ist ein Brett, Philipp.
Brutal. Also man darf ja dann für die Leute, die das terminlich das nicht ganz so auf dem Schirm haben, muss man ja mal sagen, also Berlin zu London war eine Woche. Das ist jetzt sicherlich für 2 Marathons auch schon nicht aus dem Lehrbuch solche Abstände, aber dann die Woche drauf war ja dann Chicago, also das war der 3. Marathon dann das Wochenende drauf, aber zwischen Chicago und Boston war ja nur ein Tag. Ja,
Sonntag auch noch hinfliegen.
Sonntag noch nach dem Marathon dann hinfliegen und ist dann Montag früh schon wieder in Boston gelaufen. Und tatsächlich, ich hatte das irgendwo schon gelesen, das habe ich jetzt nochmal gelesen, also das scheint auch zu stimmen, dass es jetzt, ich denke, dieses Wochenende eine virtuelle Version des Tokio-Marathons praktisch gibt, der sonst ja im Februar wäre. Und den wird sie eben virtuell machen. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber auf jeden Fall in virtueller Form. Und dann läuft sie auch noch den New York-Marathon. Und das ist normalerweise das erste November-Wochenende. Das heißt, da wären dann 2 Wochen, denke ich mal, dazwischen. Nichtsdestotrotz, Wahnsinn.
Double ist natürlich crazy, ja. Also ich glaube, es war was 2,36 und 2,40, glaube ich, die beiden Back-to-Backs.
Ja.
Also von einem auf den nächsten Tag. Und deshalb hatte ich vorhin ja schon gesagt, also würde mich tatsächlich auch mal eine wissenschaftliche Begleitung interessieren. Ja, weil klar, die ist schon mal deutlich schneller gelaufen, aber das heißt ja nichts. Du musst ja trotzdem die 42 Kilometer laufen. Ja? Also selbst wenn du sagst, okay, ich mache eine Umfangswoche, dann sind ja 42 Kilometer in dem Tempobereich, in dem sie sich da bewegt, schon auch extrem herausfordernd, ja.
Absolut.
Also das ist schon wirklich ein Brett. Also Hut ab, ja, aber people are different, sage ich immer.
Ja. Ja, man braucht halt nach der aktiven Leistungssportkarriere auch andere Herausforderungen zwischendurch mal und dann kann man ja auch mal 6 Marathons in, keine Ahnung, 7 Wochen oder was das ist laufen. Why not?
Ja, aber gut, von Ultra und Triple und mehrfach Marathonveranstaltungen, es war doch einer hier, der Ein Kumpel von Tommy Riffs, hatte ich euch, glaube ich, mal erzählt, eine amerikanische Trail-Lauf-Ikone, der leider sehr, sehr schwer an Lungenkrebs erkrankt war, auf dem Weg der Besserung ist, aber ganz, ganz lange gelegen hat und wirklich oft hart am Tod war. Da ist ein Freund von ihm, ich glaube, in einem Monat jeden Tag Marathon.
Oh.
Ja, und ein anderer Freund von ihm jeden Tag ein Ironman, in 100 Tagen in Folge. Da gehört Marathon Alter. Als Schlussspaß immer dazu. Jeden Tag ein Ironman, Leute, das ist so verrückt.
Also da stellt sich mir einfach aber Sinnfrage. Wirklich die Frage, warum?
Sinnfrage.
Warum?
Bei Laufen am Morgen stellt sich mir auch zunehmend die Sinnfrage. Ich weiß nicht, ob ich es morgen früh schaffe. Heute ist mal Rest Day. Ja, da ich ja kein Freund des Laufens mit Schlüsselanhängern, mit Beleuchtung bin, ja, weiß ich noch nicht, ob ich morgen früh rauskomme, aber es sind ja noch Ferien bei uns. Es kann sein, dass ich rausgetrieben werde, aber vielleicht mache ich es auch nicht. Vielleicht mache ich es aber doch. Man weiß es nicht.
Ich glaube, bei mir wird es morgen nichts. Ich weiß es noch nicht. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, es wird bei mir morgen nichts. Aber wir fahren am Wochenende ins Allgäu, Freunde besuchen. Und darauf freue ich mich tatsächlich auch, weil ich schon lange nicht mehr im Allgäu war. Und Allgäu ja normalerweise immer wunderschön ist. Und das Wetter soll am Wochenende, glaube ich, auch, soweit ich das gesehen habe, ganz nett sein. Also vielleicht ein bisschen ja Freunde besuchen, Natur erleben, mal mit ein bisschen mehr Bergen als hier. Wir haben ja nicht so viel Berge in Regensburg. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten, ja, bisschen weiter die Seele baumeln lassen, Leute. Das ist auch wichtig.
Klingt nach Trailrunning oder Berglauf.
Ja. Wer weiß, was dort ist. Ich nehme mal Laufsachen
soll ich
mit.
Sagen, soll ich mal gucken, ob du irgendwo nachmelden kannst? In Deutschland geht das, weiß ich.
Es gibt einen Lauf tatsächlich, weil ich war als Kind tatsächlich mit meinen Eltern früher viel im Allgäu im Urlaub und deswegen kenne ich die Region auch so südlich von Kempten ganz gut. Da gibt es einen Speichersee, Rottachspeicher heißt der, und ich glaube, da gibt es am Wochenende tatsächlich einen Lauf, einmal um diesen See, den habe ich als Kind mal mit meinem Vater gemacht und ich glaube, das sind so 15 Kilometer, meine ich. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass ich da mitlaufe. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich überzeugen, meine Frau sich da noch anzumelden und ich übernehme ausnahmsweise mal den Part als Support an der Strecke. Man muss ja auch mal wieder andere Rollen einnehmen. Vielleicht, ja, falls sie Lust hat, vielleicht läuft sie mit.
Dann sind wir jetzt schon alle gespannt auf die nächste Folge und wir wünschen euch ein tolles Wochenende, wo immer ihr seid. Geht laufen in der Sonne. War das übrigens echt ganz geil, kann ich euch sagen. Bis nächste Woche.
Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.